Wir haben heute am Ewigkeitssonntag die letzten Verse aus der Bibel überhaupt, aus dem Buch der Offenbarung im 22. Kapitel von Vers 12 ab. Dort spricht Christus: Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um jedem zu geben, was seine Werke wert sind. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Selig sind alle, die ihre Kleider waschen, damit sie Anrecht auf den Baum des Lebens bekommen und dadurch durch die Tore in die Stadt gehen dürfen. Draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und mit ihr umgehen. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch dies alles für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin der Spross aus der Wurzel und dem Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen: Komm. Und wer es hört, der spreche: Komm. Und wer durstig ist, der komme. Und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Er, der dies alles bezeugt, spricht: Ja, ich komme bald. Amen. Komm, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit allen. Mach du uns, Herr, zu Wartenden. Amen. Ich muss heute daran denken, wie ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Sterbenden auf seinem schweren Weg begleiten musste. Es war in Tuttlingen, ich war frisch gebackener Vikar und machte zum ersten Mal in meinem Leben überhaupt Krankenbesuche. Bevor ich in ein Zimmer hineinging, sagte die Schwester mir nur kurz zur Erklärung: Da drin liegt Ernst, er hatte einen Verkehrsunfall, war im Streit mit seinem Vater, weil er die Lehre abbrechen wollte, mit seinem Moped gegen einen Begrenzungsstein in einer Kurve gerast und hatte ihm beide Nieren abgequetscht. Da ist nichts mehr zu machen. Soweit die Schwester. Und ich ging in dieses Zimmer hinein und dort lag ein junger, 18-jähriger Sportstyp mit blonden Haaren, in hohem Fieber in seinem Bett, einen Schlauch in seinem Mund. Und ich stelle mich kurz vor, und dann kommt als erste Frage aus dem Mund dieses Ernst Haller: Muss ich sterben? Und unbekümmert und unerfahren, wie ich war, sage ich spontan: Ja, wahrscheinlich. Und erst da weiß ich, was ich getan habe. Das wusste ich nicht. Man muss vor einem Menschen stehen, um das ermessen zu können. Ich kann es aussprechen, aber was bedeutet dies für ihn? Jede Hoffnung zu nehmen. Es war in diesem Augenblick, vielleicht kennen Sie solche Momente, wie wenn einem der Boden unter den Füßen weggezogen wäre. Mir selbst. Ich wartete darauf, dass der Ernst jetzt losbrüllt oder schreit oder sich aufbäumt. Nichts geschah. Und ich musste doch irgendetwas sagen. Ich habe mir fest vorgenommen gehabt, keine Sprüche zu machen. Und ich musste etwas sagen und konnte nichts als einen Spruch sagen. Das Einzige, was mir in diesem Augenblick einfiel: Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Ich weiß nicht mehr, wie ich hinauskam aus diesem Zimmer. Ich rannte nach Hause und wusste: So bist du schnell gescheitert in deinem Amt. Du wolltest das mit deinen Worten und so groß bezeugen, was dein Glaube war, und du kannst das nicht. Ich wartete jeden Moment auf den Anruf vom Krankenhaus, dass der Arzt dran ist und sagt: Sind Sie wahnsinnig geworden? Was haben Sie da gemacht mit diesem Patienten? Der Anruf kam nicht. Erst abends wagte ich mich wieder in die Klinik. Ich wunderte mich, dass die Schwester so freundlich grüßte und nichts sagte. Und als ich dann ins Zimmer trat, lag Ernst Haller ganz ruhig in seinem Bett. Und sein erstes Wort: Und was kommt dann? Dann sagte ich: Dann wartet Jesus auf dich. Ein merkwürdiges Gespräch mit einem jungen Mann, der 4 Jahre in keiner Kirche mehr war, der ganz andere Interessen hatte. Und der das auf einmal annahm. Ich habe das nie mehr in dieser konzentrierten Weise erleben dürfen, wie ich es bei meinen ersten Krankenbesuchen erlebt habe Und in zwei darauf folgenden Tagen, wo wir miteinander Abschied nahmen, wo wir das Abendmahl feierten, wo wir Schuld bereinigten, die noch da war, als er sagte, ich weiß, warum ich hier liege. Und dann kam etwas, was ich heute selbst nicht fassen kann. Dass die Nachtschwester der Liebenzeller Mission dort erzählt, wie in der Nacht zwischen 12 und 1 er noch einmal klingelt, vor dem Sterben dann, und sie um ein Gesangbuch bittet. Und zwei Lieder aussucht, die an seinem Begräbnis gesungen werden sollen. Sollte ich meinem Gott nicht singen, sollte ich ihm nicht dankbar sein und Jesus Christus herrscht als König. Zwei Lieder, die ich ihm nicht gesagt hatte. Und dann, so erzählt es diese Nachtschwester, er ihr in ganzer Ruhe sagte, ich habe keine Angst, ich weiß, Jesus wartet auf mich. Das hat mich so geprägt, weil ich seitdem nichts mehr davon halte, als ob meine Worte jemand überzeugen könnten. Ich weiß, dass ich nur das sein brauche, ein ganz schlichter Zeuge, der sich nicht schämt, die großen Worte Gottes vor Menschen zu bekennen. Und das andere macht der Herr dann schon selbst. Das schreibt er in die Herzen und Gewissen von Menschen ein. Wir können das nicht. So wie da ein junger Mensch, der ein sehr schweres Sterben hatte, von dem ich Ihnen das Sterben nicht mehr erzählen kann und will. Der es dahin durchgehalten hat in einem großen Frieden, weil Gott ihm diese Bestätigung gab. Ich warte auf dich. Und das zieht sich durch diesen ganzen Abschnitt durch. Und das ist nicht nur eine Randstelle der Bibel, das ist das letzte Wort in diesem großen Weltdrama der Offenbarung. In dieser ganzen großen Darstellung des Ablaufs der Weltgeschichte, dieser großen Kriegskatastrophen und furchtbaren Geschehnisse, die unsere Welt noch durchmachen muss, am Ende, ich komme bald, das sagt Jesus. Und er bekräftigt dies im Leben von Menschen. Ich will darüber nur 3 Dinge sagen. Das ist ein Trost, das ist eine Ermutigung und das ist ein Bekenntnis. Das erste also, welch ein Trost. Man kann sich nicht ausdenken, wie viel um den Tod herum an Aberglauben heute in den Köpfen der Menschen spuckt. Wie viel Vermutungen, Gedanken da laufen. Ach, jeder Mensch könnte einem stundenlang erzählen, wie er sich das vorstellt. Verzeihen Sie, es interessiert uns alle nicht. Weil unsere Gedanken so völlig anders sind, als sie nachher, wenn wir Schauende sind, in unser Auge dringen werden. Wer weiß denn schon etwas? Es ist ein undurchdringliches Dickicht der Vermutungen. Damit wollen wir uns gar nicht heute aufhalten. Es interessiert uns nicht. Uns interessiert, dass dieses Dickicht auf einmal auseinandergeschoben wird und eine Gasse uns gebahnt wird, durch die wir gehen können. Das ist das Christenleben, wo uns Jesus Christus zuspricht, ich komme bald. Und der, es spricht, das ist der, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Er stellt es hier klar, er, der den Tod überwunden hat, er stellt es hier klar, ich komme bald. Noch einmal, ich verstehe so viel nicht. Ich habe es Ihnen auch gesagt, wo wir miteinander diese letzte Strecke der Trauer auf dem Friedhof miteinander gegangen sind. Ich kann Ihnen kein Licht in das Dunkel bringen, auch nicht in die vielen Fragen, die Sie bewegen. Aber ich kann Ihnen nur sagen, da ist eine Gasse und da kann man hindurch, durch den Tod zu ihm hin. Er sagt hier, ich komme bald, ich bin der Erste und der Letzte. A und O, Anfang und Endbuchstaben des griechischen Alphabets. Ich bin der Erste und der Letzte. Welch ein Trost. Am Ende meines Lebens steht er da und wartet auf mich, wie es ein Ernst Haller 1961 im Kreiskrankenhaus Tuttlingen ganz sicher und fest begreifen konnte. Und das darf ich mit meiner schlichten Fantasie mir so ausmalen, vielleicht, wenn ich dann einmal im Krankenhaus liege und Sie mir hoffentlich die Wahrheit sagen. Darum bitte ich Sie alle. Ich brauche nicht angelogen zu sein. Und dann die Schwestern vielleicht noch den Sauerstoffapparat herbringen und dann der Arzt. Dann möchte ich noch einmal die Hand meiner Frau fassen. Dann will ich noch einmal in das Gesicht meiner Kinder sehen. Und dann das Letzte, ich bin der Letzte. Er legt mir seinen Arm unter mein Haupt, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Ich bin der Letzte. Welch ein Trost! Wir haben am Bußtag davon gesprochen, wenn die Elemente der Welt zerschmelzen, wenn die Himmel und Erde zerkrachen und bersten, wenn diese ganze Welt, in der wir uns so heimisch gefühlt haben, am Ende der Zeit zerbricht. Ich bin der Letzte. Er, der sagt, meine Worte werden nicht vergehen. So wie es viele schon in den Kriegskatastrophen vor uns erlebt haben. Seine Worte vergehen nicht, auch wenn alles um uns her zerbricht. Und wenn Sie es erleben sollten, dass die ganze Macht des Bösen sich aufbäumt und triumphiert, wie es sehr wohl auch nach den Weissagungen der Offenbarung vor uns liegen wird. Wenn der Teufel los ist und niemand ihn mehr binden kann, dann dürfen Sie wissen, er ist der Letzte, der dich vor allem Übel behütet und bewahrt. Das war für mich ein großes Erlebnis, wie ich diesen Sommer diese große Asienreise machen durfte. Mir war das so nicht bewusst geworden, wie lang man da durch die Nacht fliegt, wenn man gerade im richtigen Rhythmus ist. Das sind ja insgesamt 33 Stunden Flug mit solch einem Großflugzeug, aber dass man immer der Sonne davonfliegt und man immer Nacht hat und immer wieder die Uhr weiter zurückstellt und dann schaut man wieder durch die Fenster, um unten ein paar Lichter zu erhaschen und sieht dort unten, aha, jetzt kreuzen wir über Aden, jetzt geht's Abu Dhabi, den Persischen Golf hoch, jetzt sind wir hier etwa. Und dieses Flugzeug, das in großer Ruhe seine bald 1000 Stundenkilometer durch die dunkle Nacht fliegt, warum? Weil es seinen Kurs hat. Und das ist mir ein Bild vom Christenleben geworden, durch eine dunkle Nacht. Oh, ich kenne Ihre Trauer gut. Ich kenne Ihre Schmerzen und Ihre Ängste. Aber wie ein Flugzeug durch diese Nacht fliegt und seinen Kurs hat, ich komme bald, ich gehe auf die Begegnung mit Jesus zu. So wie mir es neulich ein Freund gesagt hat, bevor sie ihn in die Narkose geschoben haben, sein letztes Gebet: Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bild, Jesus. Das soll das Letzte sein, das Erste, auf das ich zugehe. Dass ich gerade meinen Kurs steuern kann durch die Nacht dieser Welt, weil ich weiß, wohin ich gehe. In diesem Bibelabschnitt wird ein anderes Bild gebraucht vom hellen Morgenstern. Langschläfer wie wir sehen das nicht mehr so schön, was ein Morgenstern ist. Vielleicht sind ein paar da, die sich dran freuen, wenn er auftaucht und man schon den nahen Morgen begrüßen kann. Da hat Philipp Nicolai dieses unvergessliche Lied gedichtet. Es hat mich ein bisschen gereut, dass ich die Lieder schon ausgesucht hatte, bevor ich dieses Beispiel in meine Predigt aufnahm. Als draußen in Unna die Pestkarren vorbeigezogen wurden, die ganze Nacht, wo die Leichen angehäuft lagen. Und er saß drinnen und hat dieses Lied gedichtet. Wie schön leuchtet der Morgenstern, voll Gnade und Wahrheit von dem Herrn uns herrlich aufgegangen in dieser Welt des Todes. Und wir kommen doch heute her und haben die Bilder vor uns, wie sie auf den Flüchtlingsschiffen warten und ihre Hände erheben. Und wir können nicht helfen, wie sie hungern in der Welt. Wir gehören doch nicht zu diesen Primitiven, die meinen, mit ein paar Sprüchlein könnte man helfen. Diese Welt, wo gelitten und geweint wird und wo es so viel privaten Schmerz gibt, den niemand kennt. Erleuchtet der Morgenstern am Himmel, wir gehen auf Jesus zu. Und es war meine ganze Jugend, dass ich Mitteil gehabt habe in diesem Ärger. Wir wollen doch nicht vertrösten. Doch, wir wollen vertrösten. Was denn sonst? Hätte Philipp Nicolai hinaustreten können und die Revolution der Proletarier verkünden, ist das der letzte Trost? Die gerechte Verteilung der Güter? Oder kommen wir nicht immer wieder an diese Stelle, wo uns nur noch nach diesem einen Trost verlangt? Wie freue ich mich, Herr Jesu Christ, dass du der Erst und Letzte bist, der Anfang und das Ende. Das ist die Nachdichtung dieser Verse, die heute unser Predigtext sind. Und wenn Sie fragen, wie sieht dann so ein Leben aus, ist das nicht weltfremd? Kann man denn so leben, ewigkeitsbezogen? Sie sind nicht der Erste, der das probiert. Das hat vor Ihnen Jesus Christus selbst gelebt. der sich mit der Krippe begnügte im Stall, der viel weiter sich entäußerte, als wir uns entäußert haben, und der die Menschen gesehen hat, der ging auf den Leichenzug zu, der durch das Stadttor von Nain sich bewegte. Und er hat mit den Aussätzigen im Asyl gesprochen und kannte sie. Und er hat das immer durchgehalten, selbst als der Versucher ihn fragte und sagte, nimm doch Brot, dann hat er gesagt, nein, nicht das Brot ist die Lebensfrage, sondern dass man von einem Wort Gottes lebt. Ich bitte Sie doch, nehmen Sie es doch ab, dass da Ihr Trost liegt, den Sie suchen, dass hier Ihres Lebens Erfüllung liegt, nach der Sie so verlangen. Er, den Sie verspottet und gehöhnt haben, geschlagen, und der dann in Gethsemane weiter gebetet hat, ja, Vater, ja, Vater. Das Bezeugen Jesu, von dem hier steht, er bezeugt es, ich komme bald. Das ist im Griechischen das gleiche Wort, das man für Martyrium oder Märtyrer setzt. Er hat dies mit seinem Leben durchgehalten und bekräftigt, selbst als Pilatus ihn noch einmal fragte und als es darum ging, ob man ihn dafür das Todesurteil ausspricht, dort hat es Jesus noch einmal bekräftigt, ja, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, das ist Leben. Sagen Sie doch nicht, das sei weltflüchtig. Wie hat Jesus dennoch ein Auge auf diese Welt gehabt? Wie hat er sich dennoch gefreut an den Blumen, an den schönen Dingen? Aber sein Leben, sein wirkliches Leben ruhte nicht im Vergänglichen, sondern in der Ewigkeit. Und er hat an seinen Jüngern dies zugerufen nach dem Ostertag, fürchtet euch nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Ich war tot und bin lebendig geworden. Er kann uns trösten. Das war der erste Punkt, welch ein Trost. Das zweite, welch eine Ermutigung. Für mich ist das immer erschreckend, wenn ich an das Kommen Jesu denke. Mein Schreibtisch ist nicht immer aufgeräumt. Und es ist nicht alles so tipptopp in Ordnung. Und wenn man dann davon redet, Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht, oh Schreck. Bin ich auch wirklich bereit, wenn er kommen wird? Es steht hier da, ich werde vergelten, was die Werke wert sind. Ich will jedem geben, was seine Werke wert sind. Wenn er meine Werke heimzahlt, oh Schreck, das ist ein furchtbarer Gedanke. Darum möchte ich klarstellen, dass wir da ausgesprochen selig sind, die ihre Kleider waschen. Und sie dürfen wissen, was sie bereinigt haben unter dem Kreuz Jesu ist bereinigt. Viele Trauernde sind ja auch davon belastet, dass man unter dem Eindruck des Todes viele Dinge klar als Schuld erkennt und man das ja niemand sagen will und kann. Ich darf Ihnen sagen, selig sind, die ihre Kleider waschen. Ihre Trauer wird anders, wenn Sie diese Dinge vor dem Kreuz Jesu bereinigen. Und ich darf Ihnen wieder anbieten, ich komme zu Ihnen auch zum Gespräch, damit wir Kleider waschen und dass wir reinigen. Es muss nach hinten frei sein, sonst können wir der Ankunft Jesu nicht entgegenwarten. Aber dann ist dieses Wort mir dennoch wichtig. Er wird geben, was unsere Werke wert sind. Es könnte sonst der Eindruck entstehen, mit der Wiederkunft Jesu sei nur eine große Menschenmasse da. Wir vergessen ja die Bilder nicht aus dem schrecklichen Krieg, der hinter uns liegt. Tausend und Abertausend Tote wie ein großer Berg. Darf man das überhaupt fotografieren, so was Furchtbares? Manchmal meint man dann in der Wiederkunft Jesu diese riesen Menschenmassen, die man kaum denken kann. Und da bin ich dazwischen. Und dann sagt Jesus hier klar, er wird geben, was unsere Werke wert sind. Er kennt ihre Werke, ihre Gedanken. Sie sind ihm ganz persönlich vertraut. Mich tröstet das. Und es ist kein erschreckender Gedanke, wo die Schuld vergeben ist, dass er heute schon unsere Taten wägt. Das heißt doch praktisch, ich darf einen Dienst heute schon tun auf die Ewigkeit hin. Und er wird dort in der Ewigkeit auch von Christus noch gekannt sein. Und es hat seinen Sinn. So wie damals jener Krankenbesuch, für mich völlig unbegreiflich, an einem 18-jährigen jungen Mann in der Ewigkeit noch gilt und Wert hat. Und wenn wir so unsere Gespräche führen, unsere Besuche machen, unsere Arbeit erledigen, ach, da wird auf einmal eine ganz neue Wichtigkeit und Rangfolge in unseren Taten uns deutlich werden. Welch eine Ermutigung zum Handeln ist das, gerade dass wir etwas Wichtiges und Wertvolles tun im Licht der Ewigkeit. Manches Gezänk, mancher Streit wird auch unbedeutend, unwichtig, den können wir liegen lassen. Und so manche kleine Tat wird ganz bedeutsam. Einen Brief, den wir nicht geschrieben haben und ihn hätten schreiben sollen. Ein Wort des Trostes, der Ermutigung. Welch eine Ermutigung zum Handeln. Und dann steht da, dass wir vom Wasser des Lebens nehmen dürfen. In dieser Wüstenwanderung einen Trunk der Erfrischung und der Stärkung. Hier mitten in dieser Welt dürfen wir schon aus den großen Wasserquellen schöpfen und uns immer wieder erfrischen. Wir tun die Kranken deshalb so leid, weil sie jetzt die Gemeinschaft bräuchten im Gottesdienst und sie nicht haben, sondern draußen liegen. Und wer betet jetzt mit ihnen? Wer singt mit ihnen? Und wenn jetzt hinten so viele Kassettenrekorder mitlaufen, dann wollen wir an dieser Stelle es ihnen, diesen Kranken, sagen, dass sie mit eingeschlossen sind und wir unsere Besuche auch so verstehen. Wir wollen mit dir beten, damit du einen Trunk aus der Quelle kriegst. Wir wissen doch, wie schlimm da in der Krankenzeit die Anfechtungen sind und die schweren Gedanken. Wie man da ermutigt werden kann durch ein Wort aus der Bibel. Sie sagen, ich kann das nicht. Überlegen Sie es, ob Sie es nicht müssen. Damit da nicht einer verdurstet auf seiner Wüstenstrecke, die er gehen muss. Das ist eine Ermutigung, dass der Herr unsere Werke dort vergelten wird. Dass er sie betont und unterstreicht und wir nicht einfach anonyme Masse in der Ewigkeit sind, sondern er genau heute unser Leben fortsetzt. Wie wunderbar, wenn unser Leben auf die Ewigkeit hin gelebt ist und wir auch auf die Ewigkeit hin handeln. Noch ein letztes, welch ein Bekenntnis ist das. Welch ein Bekenntnis. Jesus kommt, das kann ich nicht sprechen. Steht auch hier ausdrücklich da, der Geist spricht so. Das ist der Heilige Geist. Das ist eine Gabe, die er uns erst geben muss. Wir sind alle so diesseits bezogen und sagen, gib uns noch viele Jahre in dieser Welt. Aber es ist gut, wenn wir den Heiligen Geist haben und sagen, komm, komm. Und die Braut, das ist uns auch ein Bild, nimmer so geläufig. Vielleicht hat unsere Zeit mit ihren ganz anderen Ehegebräuchen hier viel zerstört, dass das Bild der Gemeinde, das Bild einer wartenden Braut, und wer so Braut war, der weiß es, zu Hause ist man nicht mehr richtig daheim, eigentlich wollte man schon beim Bräutigam sein, aber man ist ja noch nicht dort. Und bei den Eltern ist man nicht mehr richtig daheim. Die Gemeinde Jesu ist in der Welt, noch in der Welt und doch nicht mehr richtig hier. Eigentlich sehen sie sich ja schon nach dem richtigen Dabeisein, bei Jesus, bei ihm in der Ewigkeit sein. Und dann ruft sie voll Ungeduld, komm, komm. Ja, wir rufen das, auch wenn wir in den Gräbern sind. Weil wir wissen, unsere Worte sind es nicht. Komm, Jesus, tröste du die Trauernden. Komm du in die Einsamkeit, komm, Amen, ja, komm, Herr Jesu, ich kann nicht beten, komme bald. Ich weiß nicht, wie viel Zeit der Herr für mich hat. Es ist ja uns klar, dass der Herr unsere Zeit zumisst. Und wir können auch am Grabe sagen, wenn es ein junger Mensch ist, der im Glauben gelebt hat, er war vollendet, er hat es gefüllt, was als Maß ihm Gott bestimmt hatte. Und mancher lebt in 20 jungen Jahren mehr, als andere in 80 Jahren nie leben. Es kommt darauf an, wie intensiv wir leben. Und darum kann ich sagen, Herr, lass mich reifen. Reifen, wenn ich fertige Garbe bin, die du hinübernehmen kannst in dein kommendes Reich. Ja, komm, Herr Jesus. Und er bezeugt es und bekräftigt es noch einmal. Ich komme bald. Wenn wir so beten, komm, dann haben wir um unsere Sterbestunde gebetet. Sie haben richtig gehört. Wir haben drum gebetet, komm du. Du weißt den Tag und die Stunde. Es ist mir gar nicht wichtig, wann es sein wird. Ich will bereit sein. Und sagen Sie dann nicht, wir hätten nichts übrig für die Welt. Ach, Sie kennen mich doch. Wie ich diese Welt und dieses Leben genieße, wie ich mich freue an all dem und wie mir es eine Lust ist, dem Leben so viel wie möglich abzuringen. Und wenn wir dabei auf Schlaf verzichten müssen, das macht doch nichts aus. Dieses Leben lohnt sich schon. Aber wir wollen doch jede Stunde bereit sein, wenn der Herr uns als reife Garbe ansieht, dass wir da nicht weinen. Warum denn weinen, wenn der Herr uns jetzt drüben braucht? Wenn er uns drüben mehr braucht als hier, das weiß er doch. Und dass ich dann ihm bereit entgegengehen darf. Ja, komm, Herr Jesu. Amen. Wir wollen beten. Herr, das macht uns froh, das über der Nacht, die uns umgibt. Du leuchtest als der helle Morgenstern. Und wir wollen dein Wort und deinen Trost und deine Ermutigung ganz neu hören in dem Leid, das uns so bedrängt, in dem Schmerz, der uns immer noch so wehtut. Herr, hilf uns, dass wir dieses Wort immer besser begreifen und immer mehr auf dich sehen und durch dich getröstet werden. Herr, wir sind dir so dankbar, dass wir auch unsere Kleider waschen dürfen und dass wir so ohne Flecken und ohne Makel dir entgegengehen dürfen. Und auch jetzt unsere Tage dürfen wir leben in deiner Gegenwart und vor dir. Und so wird dann unsere Todesstunde kein Torso zurücklassen, kein unfertiges Arbeiten dieser Welt, sondern es ist ja alles auf dich und deine Vollendung hingetan. Du wirst es in deiner Ewigkeit vollenden. Wir danken dir für diese lebendige Hoffnung, die du uns gibst, auch für all unsere irdischen Verpflichtungen, für unsere Aufgaben in Familie und Nachbarschaft, unter Freunden und auch im Beruf. Das alles im Licht deiner Wiederkunft getan werden kann. Und so wollen wir auch dein Kommen bezeugen, als Bekenntnis vor den Menschen. Wir bitten dich, dass diese Stimme gehört wird, in unserer Zeit, wo so viele Menschen keine Hoffnung mehr haben und dahintrotten und nur das Vergehende sehen. Wir wollen das laut bekennen, komm, Herr Jesu. Wir wollen wartende Brautgemeinde sein, die sich nach deinem Kommen sehnt. Und wir wollen dich auch in unseren Nöten und Ängsten immer mehr herbeisehnen. Komm, Herr Jesu. Und du weißt, wann unsere Stunde kommt, dann wollen wir uns in deine Hände befehlen, dass wir fröhlich ziehen hinüber, wie man nach der Heimat reist. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.